Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 99. Sendung des Esperanto-Magazins Thuringio Internacia aus Erfurt von Radio Frei. Gekarai koran bonvenon ĉe la naŭdek naŭa eldono de Thuringio Internacia, la Esperanto-Magazino de Radio Frei in Erfurto, Germanlando. Das heutige Programm besteht aus zwei Teilen. Wir hören eine Rede des Chemikers, Unternehmers und Politikers Dr. Albert Steche in der zweiten Kammer der Ständeversammlung des Königreichs Sachsen, wo er über Esperanto redet. Er lebte zwischen 1862 und 1943 und war zwischen 1909 und 1918 Abgeordneter. Und dann hören wir von Augustinus in zwei Sprachen etwas aus seinem literarischen Werk. Heute sind wir rund um das Schloss Altenstein. Schließlich am Ende gibt es die letzte Viertelstunde unsere Latein-Rubrik Erfordia Latina Nummer 205. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail bitte an esperanto@radio-frei.de. Gekarai hodiaŭ ni havas la sekvantan programon. Ni aŭdos paroladon en la germana lingvo de la politikisto, entreprenisto kaj kemiisto Albert Steche en la jaro 1904 pri Esperanto. Li parolas en la dua ĉambro de la saksia parlamento pri Esperanto kaj por Esperanto. Kaj poste ni aŭdos el tiraĵon el la verkao de Augustinus, hodiaŭ ni estos ĉe Kastelo Altenstein. Se vi volas kontakti nin, skribu retpoŝtaĵon al la sekvanta adreso: Esperanto ĉe radio-signoforo.ei.de. Je la fino ni havos kvaronan horon de nia latinlingva rubriko Erfordia Latina. Bonan distriĉon deziras al vi Bernhard Schweiger. Gute Unterhaltung wünscht Bernhard Schweiger. Im Sächsischen Landtag wurde vor den Osterferien 1914 über Esperanto verhandelt und der Abgeordnete Dr. Steche sagte da Folgendes. Nachdem die Überzeugung von der Notwendigkeit einer internationalen Hilfssprache immer weitere Kreise ergriffen hat und man im Esperanto einen durchaus brauchbaren Versuch zur Lösung dieses schon längst aufgestellten Problems erkannt hat, sorgen zwar Esperanto-Vereine für Ausbreitung der Sache durch Unterrichtsgänge auch für Jugendliche, doch werden diese meist von nicht pädagogisch vorgebildeten Kräften geleitet und es ist die Befürchtung, nicht von der Hand zu weisen, dass sie irgendwelchen Nebenzwecken dienstbar gemacht werden. Die zu der unterzeichneten Vereinigung zusammengeschlossenen etwa 150 sächsischen Volksschullehrer halten einen derartigen Unterricht nicht für ersprießlich und erstreben deshalb die Einführung des Esperanto in die Volksschulen. Es sind schon verschiedentlich Versuche von Lehrern unternommen worden, in privaten Kursen Kinder in dieser Welthilfssprache zu unterrichten. Sie sind überall von gutem Erfolge begleitet gewesen. Auch haben junge Leute, welche mit Esperanto-Kenntnissen ausgerüstet die Schule verlassen haben, dadurch bessere Anstellungsverhältnisse erlangt. Ein wirklich ersprießlicher Unterricht wäre aber erst dann denkbar, wenn das Hohe Ministerium die Erlaubnis zu seiner Erteilung geben würde und dadurch der Esperanto-Sache auf dem Gebiete der Volksschule eine amtliche Unterstützung zuteil werden ließe, wie sie von namhaften Parlamentariern gewünscht worden ist und wie sie seitens der sächsischen Staatsregierung dem Sächsischen Esperanto-Institut gewährt wird, indem diese durch Beaufsichtigung dieses Instituts den dort abzulegenden Fachlehrerprüfungen einen amtlichen Charakter verleiht. Der Einwand, dass die Erlernung des Esperanto die Kräfte der Volksschule zersplittere, scheint mir nicht stichhaltig. Eher das Gegenteil dürfte zutreffend sein, denn sie wirkt fördernd ein auf das Erlernen der Pflichtfächer, zum Beispiel der Geografie, Völkerkunde und so weiter. Außerdem wirkt sie durch die Verbindung mit den ausländischen Esperantisten auf die Kinder sehr anregend und sie erleichtert auch die geistige Heranbildung des Kindes. Der allgemeinbildende Einfluss des Esperanto ist außerdem noch für die Mittelschüler zu betonen. Wie das Latein in erster Linie nicht um seiner selbst willen ein Pflichtfach ist, sondern hauptsächlich zur Schärfung der Logik dient, so ist das Esperanto hierzu in noch weit höherem Maße imstande, infolge seiner verblüffend einfachen Grammatik und Wortbildung, wodurch dennoch der Ausdruck der kompliziertesten Gedanken mit allen Feinheiten restlos möglich wird. Da auch im Deutschen Esperanto-Bund viele Arbeiter als Mitglieder sind, so ist ersichtlich, dass das Esperanto vom Arbeiter bereits heute als ein für ihn wirtschaftlich wichtiger Faktor erkannt wird, dass es diese Rolle in nächster Zukunft noch mehr spielen wird, wo die Internationalisierung der Arbeiterbewegung immer mehr zutage tritt und wo die Verbilligung und Erleichterung der Verkehrsmöglichkeiten es auch dem Arbeiter erlauben wird, zum Broterwerb in fremdsprachliches Ausland zu gehen. Auch die exportierenden Firmen haben lebhaftes Interesse daran, dass sie in der Lage sind, zum Beispiel ihren Maschinen Monteure und Anlernepersonal mitzugeben, das nicht auf die Gnade eines teuren Dolmetschers angewiesen ist, sondern sich mit einer in der Volksschule ohne wesentliche Mühe erlernten Hilfssprache bequem mit dem Abnehmer verständigen kann. Kehren doch die 2000 Wortwurzeln in allen germanisch-romanischen Kultursprachen wieder. Meine Herren, Sie wissen, dass ich auf die Bedeutung dieser seit 27 Jahren bestehenden Weltsprache Esperanto stets mit Nachdruck hingewiesen habe. Sie werden also durch meine Ausführungen nicht überrascht sein. Ein lebhafter Aufschwung dieser Bewegung setzte im Jahre 1905 ein mit dem ersten internationalen Kongress in Boulogne-sur-Mer. Ich will noch daran erinnern, dass ich im vorigen Landtage den Tisch des Hauses mit Katalogen und Prospekten deutscher Firmen bedeckt habe, die schon herausgegeben sind und die heute in die ganze Welt gehen. In Esperanto veröffentlichen ihre Gedanken heute die Katholiken, Pazifisten, Anarchisten, die Monisten, die Sozialisten, die Ärzte, die Eisenbahner, die Polizisten, die Postbeamten, die Philatelisten, die Apotheker, Artisten, Bankbeamten, Freimaurer, Guttempler, Juristen, Theosophen, Vegetarier und viele andere Verbände und Vereinigungen. Die internationalen Kongresse, wo nur die Welthilfssprache Esperanto gesprochen wird, festigen alle diese nationalen und internationalen Beziehungen. Das hat die für Organisation sehr feinfühlige Sozialdemokratie sofort verstanden und hat sich glatt für Esperanto entschieden, obwohl in ihren eigenen Reihen entgegengesetzte Strömungen vorhanden sind. Die Esperanto-Bewegung schreitet mächtig vorwärts. Die Periode, in der man die Esperantisten verspottete, ist vorüber. Ja, jetzt schämt man sich schon, sie verspottet und zu den Spöttern eventuell gehört zu haben. Sind doch die meisten großen Erfinder verspottet worden, bis in die letzte Zeit hinein. Ich erinnere nur an den Grafen Zeppelin. Und die Erfindung Dr. Zamenhofs ist ebenso genial und mühsam gereift wie diejenige der Eisenbahn, des Dampf- und Luftschiffes und wird ebenso große Umwälzungen im Weltverkehr hervorrufen. Dass die Erfindung des Esperanto von den, wie ich zugebe, schon mit Lehrstoff sehr stark belasteten Seminaristen als drückend empfunden wird, glaube ich nicht annehmen zu dürfen. Sie regt die Erfindertätigkeit im Bilden des Ausdrucks ganz merkwürdig an und die Tatsache, dass die Schüler schnell sprechen lernen, ist ebenso fördernd wie der Umstand, dass das Resultat kein Radebrechen ist wie bei den fremden Sprachen, sondern eine wirkliche Beherrschung der Sprache, die nicht durch die Eigentümlichkeiten einer Nation kontrolliert wird. Wenn die königliche Staatsregierung diesen Wünschen, welche auch von der Mehrzahl meiner Parteifreunde unterstützt werden, entgegenkommt, so würde sie damit einem Bedürfnis, welches in den verschiedensten Schichten der Bevölkerung schon hervorgetreten ist und noch mehr hervortreten dürfte, entsprechen. Selbstverständlich ist dieses Plädoyer eines von vielen, die Dr. Albert Steche im Parlament gehalten hat, von mir gekürzt worden. Liebe Freunde der Thüringer Literatur, nach einer längeren Pause gibt es heute wieder etwas von August Trinius, geboren 1851 in Schkeuditz, gestorben 1919 in Waltershausen. Schon früh hat er seinen Vater verloren, die Familie siedelte dann nach Erfurt um, dort ist er aufgewachsen. Nach seiner schulischen Ausbildung wurde er Kaufmann und dann Buchhalter in Berlin und nebenher begann er auch zu schreiben. Er hatte dann journalistische Erfolge und widmete sich dann ganz dem Schreiben. Für Berliner Zeitungen schrieb er regelmäßig Artikel. Er unternahm längere Reisen durch ganz Deutschland und kam immer wieder nach Thüringen und war von neuem gefangen von der Geschichte, von der Landschaft. Und so ist er 1880 ganz umgesiedelt nach Thüringen. Und als er in Waltershausen war, da begann auch seine langjährige Freundschaft mit dem Maler Friedrich Holbein. Er wurde dann von Herzog Ernst II. Von Sachsen-Coburg-Gotha mit dem Titel eines Hofrates beschenkt. Und heute hören wir einen Ausschnitt aus seinem Werk, nämlich die Geschichte Das Sommerheim eines fürstlichen Künstlers. Da sind wir vor allem auf Schloss Altenstein im Westen von Thüringen. Gekarai post pli longa pauso ni autos hodiau de nove agion de Augustinius verkis tu Thuringia quo nascicis en 1851 en Schkeuditz quo mortis en 1909 en Waltershausen liam frue perdis la patron quo la familio translocicis al Erfurto quo Augustinius pasigis la junulain jaroin. Post la lerneo li trainigis kiel commercisto, ca poste li estis librotenisto in Berlino, parallele li ekigis verkadon. Ciam li havis la unuen journalistain successoin, li tutte dedicis sin al verkado, al scribado, po berlinae gazetoe, sed ciam li faris pli longen voyagioin, cae migratoen tra tutta Germanujo, cae li revenis en Turingion, cae li estis tiam fascinata de la paesaggio che li decidis en la 1880 jaroe translocici al Thüringen, cae dum la restado in Waltershausen li amicigis cun la fama pentristo Friedrich Holbein, lia duca mosto Ernesto II de Saxio Coburg cae Gotao, honoris lin per la titolo de cortega consilisto, che hodiau ni audos la historion das Sommerheim eines fürstlichen Künstlers, che ni estus cefe ce Castello Altenstein en la Westo de Thuringia.
August Trinius, das Sommerheim eines fürstlichen Künstlers. Kunst und Wissenschaft und alles geistige Streben verdichtet sich für uns nicht allein am grünen Strand der Spree. Neben Berlin darf noch eine Reihe anderer Hauptstädte rühmlichst ihr Haupt heben. Ja, selbst die Residenzen kleinster Thüringer Fürstentümer haben sich in der Kunstgeschichte einen ehrenvollen, helltönenden Namen errungen. Auf dem Gebiet der Politik im Schatten stehend, gewannen sie dafür in den verschiedenen Künsten eine oft führende Stellung. Dass im Thüringer Lande der Wiege deutschen Volksgesangs die Musik den Vorrang stets beanspruchte, darf also nicht befremden. Aber auch sonst blühten hier zwischen Ilm und Werra fröhlich alle Künste. Weimar, das einst den deutschen Parnass versammeln durfte, hat klassischen Klang. Auf dem Kampffelde der Musik hat Meining unter genialer Führung seines Feldherrn Fritz Steinbach in den letzten Jahren Sieg auf Sieg errungen. Vorher aber war es das Theater, welches Meining über Europa hinaus einen leuchtenden Ruhm gewann. Die Meininger waren etwas geworden, was bis dahin noch kein Theater erträumt hatte. Ein fest umgrenzter Begriff, ein Zauberwort, eine Welt voller Schönheit und Farbenfreude. Noch heute, denke ich, klopfen an Herzens jener Tage, da ihr Siegeszug in Berlin begann, das wie ein Rausch und Wirbel über unseren Spree-Athener kam, dem sie sich willig und staunend unterwarfen. Der Zaubermeister aber, der in die Massen seiner Künstlerschar Leben und Seele gehaucht, der Harmonie gesättigte Farbenglut, Bilder von bisher unerhörter Treue und Schönheit geschaffen, der saß abseits in seinem waldumrauschten Ländchen und freute sich aus der Ferne des Siegeszuges seiner Treuen. Seitdem füllen Name und Tat Herzog des Zweiten von Meiningen eines der leuchtendsten Blätter in der Geschichte des deutschen Theaters.
Augustinius, das Sommerheim eines fürstlichen Künstlers, so mera heimo de prince artisto. Artoi cae scienzoi cae ciae spiritae strebadoi por ni ne nur densigas ce la verda bordo de Spree rivero. Crom Berlino reintas tuta serio da aliae cef urboi, lor plene altigil la capon, ecz la resideioi de la etae Thuringiae princuioi havas en la art historio honoran cae helle tonantan nomon. Sur la campo de politico malgravante, ili gainis contraue en la diversae artoi guidan rollon, che en la Thuringia lando la lulillo de germana populara cantado, la musico ciam volis havi la prioritaton, ne surprisigos onin, sed ancao alie, floris tie ci inter la rivero Ilm cae Werra, ciae spezoe de artoe. Weimaro, quiu iam collectis la germanan Parnasson, havas classican renomon. Sur la battalcampo de musico, la urbo Meiningen vencis sub la guido de la battalestro Fritz Steinbach dum la last passinta jaroe. Sed antaue la teatro gloris en Meiningen cun bon famo in tutta Europa. La Meiningenanoe igis truppo, cia gistiam ne existis ie ein. Temis pri factermino, pri magia vort combino, pri mondo plena de bellezzo cae buntezzo. Et hodiau, mi memoras pri la tagoi, ciam ecis ilia triunfo en Berlino, pri la furoro e pri iganta la Spree Athenanoen, al cio ili volonte cae mire submetigis. La cef maciisto, cio inspiris vivon cae animon, Ce siae artistoi quiu creis harmonion, coloran ardon, bildoin, digis tiam neconata loyalezzo cae bellezzo, tiu cef magiisto sidas malcentre en sia arbor ricialandetto cae gioias de tie pri la venco de siae fidelai samlandanoi. De tiu epoche la nomo cae la faroe de duco Georgo la Dua de Meiningen ja plenigis uno el la plei gravae folioi de la historio de la germana teatrado.
Dass ein Fürst von so ausgesprochen künstlerischen Talenten und Eingebungen diese auch in seiner eigensten Umgebung, den Räumen seiner wechselnden Residenzen zur Geltung bringen musste, leuchtet ein. Dies hat denn auch Herzog Georg von Meiningen im vollsten Maße getan. Und er hat damit in dem langen Zeitraum seiner Regierung nicht nur den bildenden Künsten manch schöne und ehrenvolle Aufgabe gestellt, er hat vor allem auch innerhalb seines intelligenten Ländchens das Kunsthandwerk zu hoher Blüte emporgeführt. Meininger Holzschnitzer und Kunstfachschulen genießen Ansehen im deutschen Vaterlande. Der Sinn und das Behagen an der Kunst im eigenen Hause war damit im Meininger Lande stark gefördert, wie auch dank dem Vorangehen des Herzogs der prächtige, malerische, einheimische Holzfachwerkstil, ich nenne ihn sonst immer den Werra-Stil, in Profan- und Privatbauten wieder hoch in Ehren kam. Fein geläuterten Kunstgeschmack atmen alle Besitzungen des Herzogs von Meiningen. Alle schwülstige, barocke, kokett französierende ist da ausgemerzt. Wie das äußere Bild des greisen Fürsten so recht dem eines echten edlen deutschen Burgherrn entspricht, so spiegelt sich auch in seinen Schlössern und waldeinsamen Jagdsitzen echt deutscher Sinn wider. Die Stile vergangener und heutiger Zeit reichen sich da die Hand. Unter den Sommersitzen Georgs II. Nimmt Altenstein am Westhange des Thüringer Waldes den Vorrang ein. Sein Park, seine Lage lassen ihn als eine der schönsten Sommerresidenzen Deutschlands erscheinen. Auf je niederfallenden Dolomitklippen sich erhebend, umrauscht von einem weiten Mantel stolzer Waldberge, blickt es hinab zum weitgezogenen, von Ortschaften übertupften Werratale, hinüber zu den still und feierlich aufragenden, blau umdämmerten Kuppen und Gipfeln der hohen Rhön. Es ist in der Tat ein Stückchen Paradies, ein Zaubersitz von bannender Schönheit. Es war vor wenigen Wochen, als ich wieder einmal über das Gebirge hinüber nach Altenstein zog. Blühen, grün und singen ringsumher, von den Berghängen scholl das melodische Geläut der Rinderherden und die Wildwasser taumelten wie trunken, ob all der blühenden Schönheit talab den Landen zu. Auf dem Inselberge, unserem Thüringer Rigi, ward kurze Rast gemacht. Dann ging es auf dem vergrasten Rennstieg, dem uralten Grenzpfade zwischen Thüringen und Franken weiter. Tiefste Waldeinsamkeit, von Höhenluft umwittert. Nach einer guten Stunde berührt man einen der drei Herrensteine, jener Grenzzeichen, welche die politische Hoheit dreier sich berührenden Länder kennzeichnen. Hier Meiningen, Gotha und Preußen, Hessen. Scheffel hat in seinem frischen Gedichte Der Rennstieg, Frau Aventüre, just diesen Stein köstlich besungen, auf dem nach vollzogenem Grenzumritte die drei Abgesandten gemeinsam sitzen, aus einer Schüssel essen, doch ihre Füße auf des eigenen Landesherrengebiet dabei setzen. Auch eine wehmütige Erinnerung ruft dieser Stein wach. Der im tiefsten Elende umgekommene Thüringer Komponist Ludwig Böhnert belegte seine Oper mit dem Namen Der Drei-Herrenstein. Der Schauplatz ihrer Handlung ist in dieser Gegend zu suchen.
Che prinzo de tiomai artistae talentoi, ca inspiroi devis realigi tion, ancao en siae circoagioi, en la salonoi de siae diversae resideoi, compreneblas, cae tion Duco Georgo de Meiningen anco faris multe, cae dum longa regado li ne nur alla bildigae artoi donis bellain cae honorain tascoin. Aparte, ene de sia intelligenta landetto li pli alt qualitigis la artistain metioin. Meiningenae lignosculptistoi cae artfaclerneoi conatas in la tutta Germanujo. La senso pri la shatto de artoi heime in la lando de Meiningen tre antauen puscitis, danke al persona exemplo de la duco, la fort impressa pittoresca heima trapfacaja stilo ancao imititis ce profanae cae privatae domoe, Mi nomas tion modon ofte vera stilo. Sobrae cae purae rilate alla priarta gusto estis ciui possedagioi della Duco de Meiningen. Cio bombasta, pompa, barocca, coquete franziga estis forigita. Ciel la extero della maliuna princo perfecte congruis al sincera autentica germana burg estro, tiel ancao ce liai castelloi cae chasseioi en arbare isolitai respeguligias vera germanezzo. La stilo de passintai tempoi cae della nunnai tie trafas uno la alian. Inter la somerae sideoi de Georgo la Dua, Altenstein ce la oeste declivo de Turingia arbaro plei gravas. Gia parco, cia situo shainigas gin uno e la plei belae somerae residioi de Germanuio, starante sur crutae dolomitae rifoi cae circauate de larga mantello da arbarae montoi, la castello malsupren regardas ie la longa di quelcae villagioi interrompita vera vallo, cae gi regardas contrauin e la tranquille cae solenne altigiantai cupoloi cae pintoi della alta Rhön regiono. Facte, temas pri pezzo e la paradiso, pri magia sideo de raviga bellezzo. Jus antau quelcae semainoi mi de nove iris trans la montaro in la directo de Altenstein, florado, verdado, cantado, cie circaue, e la monta et alussoi auditis la melodia sonorado de la bova e gregoi, ca la torrento e jetis sin en valen ebrie pro la floranta bellezzo en la spazio circle cuscianta. Sur la Inselsberg monto, nia Turingia cef monto, oni devis riposumi iomete, poste ni iris sur la herbara Rennsteig pado, la malionega Landlim mic voio inter Turingio cae Franconio. Solezzo arbara profundega sur bon aera altego. Post pliol unu horo oni atingas uno el la Landlim stonoi inter tri regadoi germane drei Herrensteine. Tie ci temis pri Meiningen, Gotha cae Prosio Hessio. Scheffel en sia frescia poemo Rennsteig giuste tiun ci Landlim stonon dulce cae trafe pricantis, post circa oiro, sidi cune, mange el unu telero, tamen, cun la lasso de la piedoi sur la territorio de la propra suvereno. Ancao rememorum tristetan el vocas tiae Landlim stonoi, char la malpatruie mortinta Turingia componisto Ludwig Böhner, operon sian titolis Teatra Herrenstein. La opera intrigo loco trovendas in tiuci regiono.
Noch ein Stück Wald umrauschten Rennsteigs weiter und dann links seitlich hinab in ein immer glänzender, sich aufrollendes, tief eingerissenes Tal. Der Steinbach durchplätschert es und am Ende winkt mit malerischen Fachwerkhütten das Dorf gleichen Namens. Funken sprühen und Hammerschlag hier Haus für Haus. Steinbach ist eine der vielen Thüringer Stätten der Eisenindustrie, deren Erzeugnisse dann als Solinger Ware in die Welt gehen. Die Berglehne empor über die alte Lutherstraße fort, auf welcher einst der Reformator aufgehoben und nach der Wartburg geführt wurde. Und dann empfängt uns der Park von Altenstein. An dem hübschen Gasthause vorüber, längs der Hofgärtnerei hin und vor uns öffnet sich eine freie, von Baumgruppen eingefasste Rasenfläche. Blumenteppiche leuchten herüber, eine hohe Wassersäule steigt leis singend empor, Terrassensteinbilder, blütenüberwucherte Wandelgänge, efeuumschlungene Ruinenreste, sanft geschwungene Seitentäler, Wipfel an Wipfel gedrängt, blaue, sehnsuchtsweckende, ferne Höhenzüge und inmitten dieses berückenden Bildes Schloss Altenstein. Es ist ein Meisterwerk des jetzt in Karlsruhe lebenden Professors Albert Neumeister, eines Kindes Landes Meiningen, dem dieses eine Reihe fesselnder Kunstschöpfungen verdankt. Der giebelreiche Abschluss nach oben zeigt den Tudor-Stil, Eselrückenbogen, sonst aber machen sich deutsche und flämische Einflüsse geltend. Über die Terrasse fort gelangt man in ein luftiges Vestibül des Erdgeschosses, welches einen Gartensaal, Audienz- und Fremdenzimmer und Räume für die Dienerschaft umschließt. Ein verdeckter Gang führt hinter dem Schlosse zur Küche, die in den Felsen eingebaut ist, welcher die Reste des eigentlichen alten Steins auf seinem Scheitel trägt. Sämtliche Räume des Schlosses, ausgenommen die englischen Gemächer der Gemahlin des Fürsten, Freifrau von Heldburg, sind im Stil deutscher Renaissance ausgeführt. Das in glühenden Farben leuchtende Treppenhaus und der herrliche Speisesaal, geschmückt mit Fantasiemalereien des Malers und Dichters Arthur Fitger in Bremen, sowie der Gesellschaftssaal im oberen Stockwerke bilden Hauptglanzpunkte des Schlosses. Charakteristisch für alle diese Räume ist der schwarze Grundton gebeizten Holzes im wirksamen Gegensatz zu den lichten Decken. Alle Künste und Kunsthandwerke wetteiferten in der reichen und doch so deutsch anheimelnden Ausschmückung dieser Säle und Privatgemächer. Von allen Seiten nicken durch die Fenster schwankende Baumwipfel, dringen Blütenduft und Vogelsang herein, blaut eine leuchtende Ferne, in welche sich der Blick weit hinaus verlieren kann. Und was birgt dann noch der stundenweite Waldpark an Schönheiten, Fernsichten, auch an sogenannten Überraschungen einer Zeit, deren Geschmack heute längst durch einen gesünderen Sinn verdrängt wurde? Da ist die sentimentale Ritterkapelle, die in einem Felsen heimlich klingende Eolsharfe, das lachende chinesische Häuschen mit lustig bewegten Glasglöckchen, Überbleibsel einer süßlich empfindenden Zeit, da man noch in Reifrock und Puderperücke einherschritt und galante Verschen drechselte. Prächtig wirkt das Morgentor, eine Felsbastei, von welcher sich ein köstlicher Blick auf das Gebirge, Bad Liebenstein zu Füßen und das heitere Werratal eröffnet. Unter die Felsklippen birgt sich die bekannte Altensteiner Höhle mit Wasserfall, Kahnfahrt und interessanten Felskammern. Stundenlang vermag man im Parke zu Altenstein umherzuwandern und wird nicht müde, sich der immer neu erschließenden Schönheiten zu freuen.
Ancora quelcan paschoin zu Rennsteigpado kai, poste maldextrin sorben, in la pli ca pli brillantan profundan vallon. Steinbach rojo trafluas gin kai fine, sam noma villaggio, cun pittores kai fram skeletai cabannoi, attendas nin. Ferrera elgetigio kai martella battado cie ein. Steinbach estas uno el la multo da turingiae fer industrieoi, cies productoi exportatas en la tutan mondon sub la nomo Solinger Ware. Mal supren tra la malnova Lutera strato sur cio iam la reformanto forconducitis en la directo de Wartburg, cae tui poste in sorcias nin la parco de Altenstein. Ni preter iru la bellan gasteion cae la cortegan giardinistan domon, cae jen antauni mal fermigas libera per arboi circauata gazonego. Flor tapiscioe brillas jeni, cae alta aquo fontano mal laute cantanta altigas. Terrassoi, stonae bildoi, flor stupitae circau ireoi, heterae ruinae restagioi, flancae valloi cun elegantae curboi, arbopinto ce arbopinto, bluae nostalgive cantae montaroi, mal proximae, cae en la meso de tiuci reva bildo, la castello Altenstein. Temas primastro verco de la nun in Karlsruhe vivante professoro Albert Neumeister, anno della Meiningena Lando. Tiu Lando schuldas plurain agioin al li. La gablosa schlosso supre montras Tudor stilon, alie cefas germanae cae flandrae influoi. Tra la terrasso oni atingas vestiblon bone aeromitan ce la teretaggio ciu circavas giardenon salonon audienzon cae fremdullan chambroin cae logeoin pola servistaro. Traireo duon cascia, conducas malanta la castello gis la cuireo, construita enne della roco, gestas la restagio della autentica Altenstein stonaro. Ciui ciambroi castellai, excepte della anglai salono e della Ezzino Duca, la damo de Heldburg, faritis laula stilo de germana renesanzo. La colore brillante stuparo cae la imponega refectorio cun ornamantae fantasi pentragioe de la pentristo cae poeto Arthur Fitger el Bremeno. Crome, la pur societa salono en la supra etaggio, jen la cefa evidendagioe de la castello. Tipe estas por la ensemblo salona la nigre tincturita ligno en contrasto granda alla helega plafonaro. Ciui artoi cae artagioi concuras inter si en la pli beligo de la interno de citiu tre germana meblaro, cae el ciui flancoe tra la fenestroe man svingas curbigiantae arbo suproi en iras bonodoro flora cae cantado birda. Tra fenestre bluas mal proximo en cion la propra vido povas perdigi. Sed en la arbaro parco estes ancora multo alia da belagioi, belvideioi, surprisoi de nun tempe ne plu modai aferoi, jen sentimenta cavaliera capello, la en rocco casce tonanta eola harpo, la ridanta cina dometto, cun gae movigianta e vitrae sonorilettoi, jen restagioi, el dolce sentanta tempo, ciem oni ancora portas crinolinoin, cae putro perucoin, dum faro de galantae versetoe. Fot impressas morgen tua, rocco bastiono, el ciu oni povas giui belegan vidon jela montaro, je Bad Liebenstein ce piede, cae la gaia vera vallo, sub tiui roccai rifoi trovigias. La conata Altensteiner caverno, cun aquafallo, boatat e blezzo, ca interessa en rocai truoi. Dum multae horoi oni povas promeni ene della Altenstein Parco sen lazigio, en la serciado de ciam novae bellae aferoi.
Uralter Herrensitz ist hier. Einst saßen hier die Frankensteiner, abwechselnd mit den Herren von Stein. Am 10. Dezember 1492 kam Altenstein dann in die Hände des Türknechts, Kammerherrn, Hans Hund von Wenckheim. Um der Treue willen, der Sage nach, trug jeder dieses Geschlecht den Namen Hund. Ein Hund von Wenckheim war es auch, Burkhard II., welcher in Gemeinschaft mit dem Schlosshauptmann Hans von Berlepsch am 4. Mai 1521 Dr. Martin Luther unweit Altenstein aufhob. Reich und fesselnd ist die Geschichte der Hunde von Wenckheim. Er hat Friedrich beschloss, den langen Reigen derselben. Ein Verdienst von ihm bleibt auch, dass er energisch den furchtbaren Hexenprozessen seiner Vorfahren ein Ende machte. Er starb am 8. Juli 1722 und seine feierliche Beisetzung fand am 13. Dezember in der Kirche von Schweiner statt. Nach ergreifender Ansprache eines Anverwandten trat ein Trauerherold hervor, zerbrach Schild und Schwert der Hunde von Wenckheim und warf sie mit anderen Insignien hinab in die Erbgruft des ausgestorbenen Geschlechts. Als Burg Altenstein verfallen war, hatte man dicht dabei 1557 ein neues Schloss erbaut. Am 27. April 1733 aber sollte dies in Flammen aufgehen. Die Rache eines Jägerburschen hatte die Brandfackel hineingeschleudert. Dabei ging gar viel Ehrwürdiges und Unersetzliches verloren. Herzog Anton Ulrich, Altenstein, war nach dem Erlöschen des Mannesstammes der Hunde an das Haus Meiningen gefallen, ließ nun durch den Wiener Baumeister Rossini sich einen neuen Sommersitz errichten. Er selbst ging auf Reisen lange hinaus. Als er nun 1737 nach Altenstein zurückkehrte und sah, dass Rossini die Hauptfront des Schlosses dem Garten zugewandt hatte, anstatt dem Werratale zu, da kehrte er ergrimmt Altenstein den Rücken und ist dann auch nie wieder droben gewesen. Es war nur ein in schlichtesten Formen gehaltener, weißgetünchter Bau gewesen, der erst 1889 dem neuen stattlichen Schlosse weichen musste. Auch dieses kehrt der lachenden Tallandschaft den Rücken. Nur seitwärts erschließt ein malerischer Anbau den entzückendsten Blick über terrassenförmig niedersteigende Laubgänge, Baumwipfel und duftende Bosketts in die farbenreiche Ferne. Hier oben im Zauberreiche von Altenstein weilt das herzogliche Paar am liebsten. Altenstein war das Lieblingskind des fürstlichen Künstlers. Wenn die Buchen grünen, hält der greise Landesherr hier seinen Einzug und verlässt erst zögernd wieder beim ersten Falle des Laubes die ihm ans Herz gewachsene Stätte, fern der lauten Welt und doch durch tausende heimlicher Fühlfäden mit ihr verbunden. Tief im Grund des weiten, lachenden Werratals sieht er von seinem Sommersitze auf das Dampfrost zwischen blitzenden Teichen, dünnen Ortschaften auf und nieder, jagen zwischen Nord und Süd Länder verbindend, die er einst alle mit dem Ruhme seiner künstlerischen Taten füllte.
Temas pri tre malnova sidejo, iam estis tie ĉi la Frankensteinoj alterne con la dinastia de Stein. En la deca de decembro 1492, venis Altenstein en la manoin de la supera chambrestro Hans Hund von Wenckheim. Pro fidelezzo almenau la legende, ciu, uno opulo de tiuci dinastio nomigis Hund. Temis pri certa Hund von Wenckheim, nome pri Burcardo la Dua, ciu cune, cun la castel cefulo Hans von Berlepsch, captis Martenon Lutheron, en la quara de maio 1521, en la proximezzo de Altenstein. Captanta estas la historio de la dinastio Hund von Wenckheim, Erhard Friedrich estis ties lasta representanto. Merito de li estis che le finis la cruela enchassado in de sorcistino e li mortis en la oca de julio 1722, cae lia solena funebra ceremonio ocasis en la dectria de decembro en la kirko de Schweina, post parolado digna de parenzo lia, antauen pacias heroldo por rompi shildon cae glavon de la dinastio Hund von Wenckheim, cae li jetis ilin cun aliae signagioi mal supren in la krypton de la formortinta dinastia. Ciem Burgo Altenstein caducigis oni construis en 1557 tre apude novan castellon. En la 27 de aprilo 1733, gi brul consumigis. La vengio de chassisto iuna responsis prie. Tiam multo mal nova cae ne anstataue gebla perdigis. Duco Anton Ulrich, Altenstein intertempe venis en la manoen de la dinastio de Meiningen, starigis por si novan sumeran resedeon fare de la chef architecto Rossini, ciam li revenis al Altenstein en la 1737 jaro li vidis che Rossini estis farinta la fronton chefan en la directo de la giardeno cae ne en la directo de vera vallo. Li chagrinigiante forlassis Altenstein cae ne plu viditis tie. Temis nur pri moderega blanca construagio quiu ne anto 1889 igis bella nova castello. Sed ec la nova castello montras la dorson alla vallo, nur ce flanque pentrinda al construagio malfermas la vidon je terrasse malsupreniggiantae lauboi, arbopintoe cae bonodore arbustoe antao la colorosa fono. Tie ci supre en la magia regno de Altenstein la duca paro plei volonte restas. Altenstein igis la plei chatata, ajaro de la cortega artisto. Ciem la fagoi verdas, la uldulo duca venis cae forlassas la locon, tiam chatatan nur hesitante. Ciem la foliaro comenzas la teren faligion. Mal proxime della lauta mondo, cae tamen danke al milloe da casciae fadenoe in contacto con gi, profunde en la largia ridanta vera vallo li vidas la vapor locomotivo en movigiantae inter la trem brillantae laghettoe, la florantae villagioe, supren cae mal supren inter nordo cae sudo por unuigi la landoen, cion la duca mosto iam plenumis per siae artistae agoe.